Musik von Anton Bruckner beim Wiener Neujahrskonzert, das deutet natürlich schon auf das Bruckner-Jahr 2024 hin. Am 4. September, also kommenden Mittwoch, jährt sich der Geburtstag von Anton Bruckner zum 200. Mal. Und genau an diesem Tag, am 200. Geburtstag von Bruckner, findet im Berliner Dom ein Festkonzert statt. Das Konzert ist eine Kooperation des Berliner Doms, der Singakademie zu Berlin und des Staats- und Domchores Berlin an der Universität der Künste. Und bei mir zu Gast sind jetzt Christian Philips, der Programmleiter und Dramaturg der Singakademie, und Kai-Uwe Jirka, der musikalische Leiter der Singakademie. Herzlich willkommen hier auf Radio 3.
Hallo.
Hallo.
Ja, der Titel des Festkonzertes zum Bruckner Geburtstag lautet Exzess und Mystik. Christian Philips, Sie sind Programmleiter und Dramaturg der Singakademie und Sie sind derjenige, der sich wahrscheinlich, denke ich mal, zuerst über so ein Konzert Gedanken macht und vielleicht dann dem musikalischen Leiter, also Kai-Uwe Jirka, ein paar Ideen oder gar schon ein erstes Konzept präsentiert. Oder denke ich das richtig oder wie funktioniert das in der Praxis, so ein Programm zu planen?
Ja, in der Regel läuft es genau so. Einer von uns hat eine Idee und spinnt die dann aus und versucht den anderen zu überzeugen, auf diese Idee aufzuspringen.
Wie sind Sie denn auf Exzess und Mystik gekommen?
Durch Bruckner selbst, also durch langjähriges Bruckner-Hören. Bruckners Werk hat zwei Züge. Der eine Zug ist das Mystische, das Kirchenmusikalische, das sich Versenkende, auch in Harmonien, in Klangstrukturen Versenkende. Und andererseits gibt es eine Sprengung der Form, einen durchaus modernen Zug, eine Durchsprengung der symphonischen Formen, der klassisch überlieferten Formen. Und so lag es für uns nahe, Exzess und Mystik hier zusammenzuführen.
Wie weit im Voraus planen Sie denn solche Konzerte überhaupt? Also wann haben Sie mit diesem speziellen Programm fürs Festkonzert angefangen?
Na, wir wussten ja, dass der Bruckner ein Jubiläum hat und das hat man dann zu feiern. Und wir wollten tatsächlich auch am Geburtstag feiern, das war wichtig. Also das stand schon eine ganze Weile fest. Wie wir es dann genau machen, das dauert bei uns und kann dann auch noch spontan sich ändern. Also klar war, wir brauchen einen guten Ort, einen Ort, der für diese Brucknerschen Klangmassen, die Monumentalität von Bruckner auch angemessen ist. Und da leuchtet uns der Berliner Dom als Ort sehr ein. Und wir brauchen ein Datum, einen passenden Rahmen und da ist der Geburtstag genau der richtige.
Und das ist der 4. September, also der kommende Mittwoch. Ja, und bei diesem Festkonzert anlässlich des Bruckner Geburtstages steht natürlich Musik von Bruckner auf dem Programm. Mit Chormotetten geht es los und dann am Ende erklingt das Te Deum, ein großes Werk für Chor und Orchester. Kai-Uwe Jirka, Bruckner, der hat ja eine ganze Reihe Motetten geschrieben. Hatten Sie da bestimmte Kriterien im Hinterkopf, als Sie Motetten für dieses Festkonzert ausgewählt haben?
Ja, also in der Chorlandschaft gibt es natürlich so ein paar Klassiker, die jeder Chorsänger, jede Chorsängerin mal gesungen hat. Locus Iste ist so eine der Motetten, die schon auch in manchen Schulchören erklingt. Aber natürlich haben wir geschaut, dass es Stücke sind, die A, für unsere Sängerin gut machbar sind und die gleichzeitig natürlich möglichst viel von diesem Schubertschen Idiom zeigen. Entschuldigung, von dem Brucknerschen Idiom zeigen. Und da gibt es innerhalb der Motetten ganz schöne verschiedene Farben, also auch frühe Motetten, die nicht so sehr bekannt sind. Wahrscheinlich deswegen der Versprecher mit dem Schubert, die ein bisschen zurückzeigen in der Zeit, also aus der Frühform des responsorialen Gesanges kommen mit Vorsänger und Nachsänger, wo die Sängerin beim Einstudieren schon sagten, ist das wirklich Bruckner? Es klingt ja eigentlich eher nach Renaissance-Musik. Und so haben wir versucht, das Te Deum als Hauptstück zu nehmen. Vorteil dieses Stückes ist, dass es ist der ganze Bruckner in Periodik, in Dynamik, in Einsatz der Mittel, aber es dauert nur 25 Minuten. Das ist ja eigentlich ein untypischer Zug für ihn, weil es ja gerade die sinfonischen Weiten und Längen sind, die sonst auch geschätzt werden. Aber hier ist alles beisammen und wir haben dieses Te Deum in verschiedene Abteilungen auch aufgeteilt in dem Abend und werden dazwischen also die A Cappella Motetten von ihm zeigen, aber es auch in die Moderne perspektivieren, um einfach zu zeigen, dass mit Anton Bruckner wir einen Komponisten haben, der eben zurück und vorwärts schaut. Und so hat er ja auch andere Kompositionen aufgegriffen und auch in die Zukunft viele Impulse gegeben an Komponistinnen der Moderne, die sich ja explizit auch auf Bruckner beziehen.
An wen denken Sie da zum Beispiel?
Ach, an ganz viele. Also alle, die irgendwie in den Bereich Klanglandschaften gehen, in überlagernde Rhythmusfelder. Da gibt es im skandinavischen Bereich ganz viele Komponisten. Und wir haben ja mit unserer finnischen Komponistin auch eine, die mehrere Aspekte aufnimmt. Zum einen die Besetzung. Wir haben ja in dem Tedeum nicht nur den großen Orchesterapparat, sondern auch das Herzensinstrument von Anton Bruckner, nämlich die Orgel, an der er groß geworden ist und wo er gerade beim Improvisieren, eine Kunst, die wir heute eben nicht mehr so rekonstruieren können, weil es keine Aufzeichnungen gibt, aber wir wissen, dass Anton Bruckner in dieser großen Orgel-Improvisationstradition ja stand und deswegen eben auch ein Stück für Orchester und Orgel, in diesem Fall die große romantische Sauerorgel des Domes, mit in das Programm hineingenommen.
Sie haben jetzt schon die stilistische Vielfalt von Bruckner angesprochen, aber gibt es trotzdem irgendwie Bruckner-typische Herausforderungen, will ich es mal nennen, wenn man Chorsänger ist und Werke von Bruckner singt?
Die gibt es, das sind immer die besonders schönen Momente auch, aber das ist vor allen Dingen, man merkt natürlich bei ihm, dass er im Bereich der harmonischen Modulation, also der Veränderung von einer Tonart in die andere, an der Orgel Sachen machen kann und ausprobiert, die, wenn man sie eins zu eins auf den vokalen Apparat überträgt, ganz andere Schwierigkeiten haben. Jeder Sänger muss ja, jede Sängerin innerhalb des Akkordes wissen, habe ich die Terz, habe ich den Grundton und wo geht es in den nächsten Akkord hin? Da sind also Schwierigkeiten, die er beim Komponieren, denke ich, vielleicht auch glücklicherweise gar nicht so im Bewusstsein gehabt hat. Das macht aber natürlich auch den Reiz der Musik aus, diese spannenden Übergänge im harmonischen Bereich vokal zu realisieren als chorischer Klangkörper.
Sie haben schon das Tedeum angesprochen, das auch beim Festkonzert auf dem Programm steht. Und dieses Tedeum, das gilt ja als eines der Meisterwerke Bruckners. Also dem Exzess, dem frönt er hier nicht in der Ausdehnung, aber vielleicht in anderer Weise. Oder warum ist es gerade ein Meisterwerk im Schaffen Bruckners?
Das ist eine gute Frage. Also wer definiert, wann etwas ein Meisterwerk ist? In diesem Fall haben wir es ein bisschen einfach, weil er selber gesagt hat, das ist eins meiner tollsten Stücke. Und wenn ein Komponist das von sich selber sagt, dann ist das schon mal ein Indiz. Und es ist auch eines der Stücke, die als erstes in der Rezeption sofort wahrgenommen wurden und wo auch die Kritiker wie der Herr Hanslick, die sonst immer ein bisschen kritisch mit dieser Richtung waren, sofort gesagt haben, ja, hier kommt es nun alles doch aufs Schönste zusammen. Also ein Werk, zu dem der Komponist trotz kleiner Überarbeitung selber stehen konnte. Der Exzess in diesem Stück, tja, die Sopransängerinnen wissen das, dass sie am Ende sich zum hohen C emporschrauben dürfen und eine ganze Weile dort verharren. Das kann schon eine Form von Exzess werden. Wir hoffen, dass durch die Akustik und den Raum auch eine Prise Mystik dazukommt.
Ist es als Programmplaner dann immer wichtig, auch im Hinterkopf zu haben, dass Werke dabei sind, die vielleicht sowas wie ja, die Meisterwerke eines Komponisten sind oder die dem, wo man auch weiß, das Publikum liebt solche Werke?
Es geht um beides. Einerseits die Meisterwerke oder die kanonisierten Werke zu zeigen, auch in ihren Qualitäten zu zeigen und andererseits sie zu perspektivieren mit unbekannteren Stücken. Und das ist genau der Versuch, den wir hier machen. Also das, was eigentlich bereits kanonisiert ist, wieder neu hörbar zu machen durch den Kontext.
Und bevor wir jetzt ein bisschen über die unbekannteren Stücke auch noch reden werden, hören wir mal einen Ausschnitt aus dem Tedeum, und zwar den dritten Satz. Aeterna facum sanctus tuis, also in der ewigen Herrlichkeit zähle uns deinen Heiligen zu. Eine Aufnahme mit dem Collegium Vocale Gent und dem Orchestre de Champs-Élysées unter der Leitung von Philipp Herwege. So klingt der dritte Satz aus dem Tedeum von Anton Bruckner. Hier haben wir eine Aufnahme mit dem Collegium Vocale Gent und dem Orchestre de Champs-Élysées unter der Leitung von Philipp Herwege gehört. Sie hören die Sendung Klassik bis 2 und bei mir zu Gast sind Kai-Uwe Jirka, der musikalische Leiter der Singakademie zu Berlin, und Christian Philips, der Programmleiter und Dramaturg der Singakademie. Der kommende Mittwoch, der 4. September, ist der 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Ja, und an diesem Tag findet im Berliner Dom ein Festkonzert statt. Auch die Singakademie zu Berlin wird da mitwirken und Kai-Uwe Jirka ist der musikalische Leiter dieses Konzertes. Und bei diesem Konzert steht nicht nur Musik von Anton Bruckner auf dem Programm, also einige Chormotetten und eben auch sein Tedeum, aus dem wir eben einen Ausschnitt gehört haben. Sie haben auch noch zwei weniger bekannte Werke aufs Programm gesetzt. Und die Aufführung unbekannterer Werke und auch Uraufführungen, die stehen ja bei der Singakademie regelmäßig auf dem Programm. Christian Philips, Sie haben ja schon angesprochen, dass Ihnen die Perspektive, der Kontext wichtig ist. War das ein Beweggrund, auch hier diese beiden unbekannteren Werke mit einzubeziehen ins Programm?
Ja, unbedingt. Bruckner steht ja einerseits für sich als Phänomen, andererseits gab es auch einen Kreis, der ihn umgeben hat. Und in seiner Einmaligkeit, er war ja ein Außenseiter, durch und durch, erstmal zu Lebzeiten, lange Zeit gar nicht anerkannt. Und eine der Figuren, die für seine Rezeption und für die Durchsetzung von Bruckners Werken enorm wichtig war, war Adalbert von Goldschmidt, ein jüdischer Wagnerianer aus Wien. Schon das ein paradoxes Phänomen. Er gehörte zu den Freunden von Bruckner. Die beiden haben immer Abende in den Wiener Gasthäusern verbracht. Und Goldschmidt hat dafür gesorgt, dass Arthur Nikisch und die Brüder Schalk in der Lage waren, die Bruckner-Symphonien zu realisieren, zum Beispiel beim Leipziger Musikfest. Goldschmidt hat Bruckner da auch finanziell unterstützt und dafür gesorgt, dass Partituren erstellt wurden. Und uns schien jetzt dieses Konzert ein guter Anlass, auch auf Goldschmidt als Komponist hinzuweisen, der völlig vergessen ist, der seit über 100 Jahren fast gar nicht mehr gespielt wurde. Und wir spielen eine Einleitung zum dritten Teil seines Oratoriums, die 7 Todsünden.
Was ist das für ein Werk? Das zählt wahrscheinlich eher in die Ecke Mystik, oder?
Es ist ein Oratorium, das erste Oratorium, das den Wagnerschen Orchesterapparat auf die oratorische Gattung überträgt, 1876 uraufgeführt. Ein großer Erfolg hier in Berlin damals, von Franz Liszt als Meisterwerk bezeichnet, von Hugo Wolf breit rezipiert und seit 1883 nicht mehr gespielt. Es ist ein Werk, das einerseits Mystik beinhaltet, aber andererseits die ganze Dekadenz der Todsünden, die Freude daran, zu sündigen in der Musik feiert.
Also da wird der Programmtitel aufs Schönste vereint in diesem Werk sozusagen. Ja, und dann gibt es noch ein Werk der finnischen Komponistin Kaija Saariaho zu hören. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Man Variot heißt es. So ist der Titel. Ein Werk für Orgel und Orchester aus dem Jahr 2014. Diese Komponistin ist ja leider im Juni vergangenen Jahres gestorben. Warum haben Sie dieses Werk dann auch noch ins Festkonzert genommen?
In Bruckners Werk spielen ja zwei Dinge eine entscheidende Rolle. Einerseits die Arbeiten für Orgel oder das Denken von der Orgel her und andererseits die orchestralen Werke. Ein Stück zu nehmen, das Orgel und Orchester vereint, schien uns da eine besonders gute Herausforderung, eine gute Setzung. Und wir wollten zeigen, wie Bruckners Einfluss auf die Moderne war. Er wird ja immer wieder auch als ein bisschen so konservativer Komponist gesehen und ich glaube, das ist eine falsche Einschätzung, die auch zu tun hat mit der Rezeptionsgeschichte durch den Nationalsozialismus. Aber Bruckner hat Qualitäten, die sich auch gerade in der Rezeption in der skandinavischen Moderne zeigen und diese Komposition von Saariaho passt auch perfekt in den Dom und nimmt viele Elemente der Brucknerschen Klanglandschaften auf.
Damit haben wir jetzt ein bisschen über das Programm des Festkonzertes gesprochen. Unter dem Titel Exzess und Mystik wird das stattfinden. Jetzt wissen wir, warum Sie genau diesen Titel gewählt haben. Kai-Uwe Jirka, Sie sind ja seit 2006 Leiter der Singakademie. Ja, und Herr Philips, Sie sind ja auch seit 2006 dabei. Sie sind ja seitdem ein Team, hat sich bewährt, sonst wären Sie ja heute nicht mehr hier zusammen im Studio. Ja, was hat sich denn seitdem Sie beide dort tätig sind bei der Singakademie, was hat sich denn verändert oder welche Konstanten gibt es auch?
Also ich denke, es gibt gewisse, also wenn man die ganze Geschichte der Singakademie betrachtet, gewisse Konstanten in der Programmgestaltung, die wir jetzt wieder ein bisschen hervorgeholt haben, wie Sie vorhin schon sagten, dass diese Einrichtung eigentlich immer ein Uraufführungschor war. Angefangen beim jungen Felix Mendelssohn, der, wenn er vormittags eine Chormotette komponiert hatte, sie abends in den Chor mitgenommen hat und unter dem Altmeister Zelter ausprobiert hat, woran er noch feilen musste, hat es sich durch die ganze Geschichte gezogen, immer Stücke erstmalig aufzuführen und zur Diskussion zu stellen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir in mehrfacher Hinsicht wieder hervorgeholt haben. Das betrifft nicht nur neue Musik, sondern es betrifft auch alte, vergessene Musik. Das ist, glaube ich, eine unserer Spezialitäten. Nicht nur mit dem Goldschmidt-Oratorium, was im November diesen Jahres in der Volksbühne in Ausschnitten zur Aufführung kommen wird, aber auch zum Beispiel mit dem Mose von Adolf Bernhard Marx, einem Freund von Mendelssohn, Stücke hervorzuholen, die eben neben den kanonisierten Werken stehen, die aber für das Verständnis der Kanonisierung in der klassischen Musik unserer Ansicht nach unglaublich wichtig sind, weil man sonst manche Dinge nicht versteht. Genau die Frage, warum ist ein Stück ein Meisterwerk? Weil es andere gibt, die vielleicht nicht ganz so perfekt sind, aber die vorbereitet haben. Also das wäre, glaube ich, ein musikalischer wichtiger Punkt. Und der andere ist, dass der Chor sich natürlich in der Zeit verändert hat. Jeder Chor verändert sich in der Zeit, in der er wirkt. Wir sind sehr stolz und sehr froh, dass die Singakademie einen großen, sehr erfolgreichen Mädchenchor gegründet hat 2006. der an diesem Konzert auch mitwirken wird. Das sind inzwischen über 250 Mädchen, die in der Ausbildung sind. Und so hat sich, glaube ich, der Klang des Chores verändert, weil natürlich immer auch die Stücke, die man singt, auf den Klang selber Einfluss haben. Und bei diesem Konzert wird es nun mal ganz besonders sein, weil wir den Mädchenchor haben. Wir haben den Klang des Knabenstimmenchores der Universität der Künste und den Erwachsenenchorklang der Singakademie, die Orgel im Berliner Dom, das Orchester, die Solisten. Und dann natürlich, und das ist, glaube ich, auch einer der Gedanken, der Bruckner-Gedanken, der Raum, der bei Anton Bruckner immer mitgedacht und mitkomponiert wird. Wenn man in den Partituren eine Generalpause sieht, denkt man heute, okay, das ist eine Generalpause. Aber es ist bei Bruckner ja nie wirklich eine Pause, sondern da klingt das nach, was er komponiert hat. Und das geht, glaube ich, an wenigen Orten so gut wie im Berliner Dom, der für andere Musik auch Probleme hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das an diesem Abend sowohl was die Klanglichkeit der Chöre als auch die der Komposition gut zu hören und zu erleben sein wird.
Jetzt noch zum Schluss eine Frage, die mich persönlich auch interessiert. Haben Sie eigentlich Probleme mit Mitgliedernachwuchs oder kommen da immer genug Sänger in allen Ihren Chören? Es gibt ja den Hauptchor und den Mädchenchor und auch Solisten haben Sie ja dabei. Gibt es da genug Nachwuchs?
Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben sowohl was den Mädchenchor angeht, als auch den Staats- und Domchor, den Knabenchor der Universität, keine Nachwuchssorgen, erfreulicherweise. Da kommen immer wieder junge Menschen, die diesen Weg gehen. Bei dem Hauptchor, ich sag mal, unsere gestresste Mittelschicht der Sängerinnen, da ist es unterschiedlich. Da sammeln wir auch für Projekte und werben neu, auch an dieser Stelle, dass wir sagen, das Singen in der Gemeinschaft ist ein so hohes Kulturgut, auch für unsere Gesellschaft, dass wir immer wieder neu einladen, die Berliner Stadtgesellschaft in den oratorischen Chören, zum Beispiel in der Singakademie zu Berlin zu singen. Und das ist, glaube ich, eine bleibende Aufgabe. Wir haben einen tollen Chor, aber wir freuen uns über neue Sängerinnen.
Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der weiteren Arbeit mit der Singakademie zu Berlin und natürlich auch ein wunderbares Festkonzert am Mittwoch, am 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Mit Kai-Uwe Jirka, dem künstlerischen Leiter der Singakademie zu Berlin, und Christian Philips, dem Programmleiter und Dramaturgen, habe ich über die Singakademie zu Berlin und über das anstehende Festkonzert zu Bruckners 200. Geburtstag gesprochen. Das Konzert findet am Mittwoch im Berliner Dom statt. 20 Uhr geht's los und mit dabei ist nicht nur die Singakademie zu Berlin, sondern auch der Staats- und Domchor und die Kammersymphonie Berlin und der Organist Jakub Sawicki und auch vier Gesangssolisten. Kai-Uwe Jirka wird das Konzert leiten und es steht unter dem Motto Exzess und Mystik.